Israel, Gaza, Hamas und die Gemeinde. Der Vortrag heute fußt auf zwei Vorträgen, die ich dazu schon gehalten habe. Die kann man auch abrufen, nachlesen. Hab vieles daraus nochmal aufgegriffen, manches auch weggelassen, anderes aktualisiert und anderes dafür noch hinzugenommen, Gesichtspunkte. Und vielleicht ist es manchmal hilfreich auch, wenn man noch mehr wissen will, auch die vergangenen Vorträge sich nochmal anzuschauen oder anzuhören. Der erste Punkt, was geht uns Israel überhaupt an? Nun, und auch das, was im Nahen Osten geschieht. Nun, Israel ist Gottes erstgewähltes und erstgeliebtes Volk. Und die Erwählung dieses Volkes und Gottes Liebe zu ihm hat nie aufgehört. Und wenn es tatsächlich so ist, dass wir durch Jesus Christus, den jüdischen Messias, Jeshua, zum Glauben an den Gott Israels gekommen sind und damit zum Glauben an den Gott der Bibel gekommen sind, dann bedeutet das, wir können und dürfen nicht verwerfen, was Gott erwählt hat. Wir können nicht ignorieren oder ablehnen oder gar hassen, was Gott liebt. Und wir können nicht zu dem Gott der Bibel gehören, wenn wir seinem ersten Volk die Zugehörigkeit zu eben diesem Gott absprechen. Wenn wir tatsächlich mit dem Gott Israels verbunden sind durch den Glauben an Jesus Christus, dann sind wir zwangsläufig auch mit seinem Volk Israel verbunden. Mir ist durchaus bewusst, dass große Teile der Christenheit sich von ihren biblischen Wurzeln getrennt haben. Da muss gefragt werden, an welchen Gott diese Christenheit eigentlich glaubt. Ein Baum ohne Wurzeln taugt bestenfalls zu Dekorationszwecken. Und das haben wir bald wieder. Und wir haben an vielen Stellen so eine Art, ich nenne es mal Weihnachtsbaum-Christentum. Sieht schön aus, Dekoration wunderbar, aber geistlich tot und am Absterben. Ich möchte stattdessen ein Ölbaum-Christentum, das fest verwurzelt ist und Frucht bringt. Und da ist es so, dass Gottes Heilsplan einer Ellipse entspricht mit zwei Brennpunkten. Und der eine Brennpunkt ist die Gemeinde von Jesus Christus aus allen Völkern, aber der andere Brennpunkt ist Israel. Und in der Entwicklung dieser beiden, ich sag mal, Völker Gottes, gibt es immer wieder Parallelen. Das kann man durch die Geschichte hindurch verfolgen. Immer wieder. Und vieles, was an den Juden geschieht oder was Israel erlebt, geschieht auch an den Christen oder erleben sie ebenso. Und was die Zukunft angeht, dort hat Israel eine enorme prophetische Bedeutung. Manche sagen, Israel ist Gottes Zeiger an der Weltenuhr oder an der Weltzeituhr. Und wenn wir wissen wollen, wo wir im Heilsplan Gottes stehen, dann müssen wir auf Israel schauen. Und noch zwei Punkte. Israel ist Gottes, ich nenne es mal, Demonstrationsvolk. Das heißt, in ihm finden wir wie in einem Brennglas gebündelt alles, alles, was wir auch sonst in der Menschheit finden. Das Beste und das Schlimmste, beides. Der Zustand Israels ist wie ein mikrokosmisches Bild der übrigen Nationen. Aber als Licht der Nation ist Israel dazu bestimmt, der ganzen Welt Gottes Natur, Gottes Wege, Taten und Urteile bekannt zu machen, zu offenbaren. Und durch den Messias aus dem Stamm Juda wurde allen Ländern, allen Nationen der Weg zum Heil geöffnet. Und wir sehen an Israel durch die Bibel hindurch und auch bis heute hin, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Und das betrifft dann auch uns, wenn wir zu diesem Gott der Bibel gehören. Paulus sagt, wir sollen daraus lernen auch. Und zuletzt, was die Juden betrifft und trifft, wird am Ende und vielleicht schon bald auch uns treffen. Vielleicht ist es vielen nicht klar und bekannt, aber es ist amtlich, wenn Hitler nicht vorher gestoppt worden wäre, dann hätte er sich nach den Juden die Christen vorgenommen, und zwar genauso wie die Juden. Und seit vielen Jahren liest man in arabischen Vierteln in Israel die Losung: am Sabbat töten wir die Juden und am Sonntag töten wir die Christen. Israel steht im Nahen Osten für den Westen. Ja? Israel ist der kleine Satan, USA der große und so. Und was radikale Moslems den Juden angetan haben, werden sie auch Nichtjuden antun, bis sie ihr Ziel, die weltweite Herrschaft, ein weltweites Kalifat, erreicht haben. Das bedeutet, wenn die Hamas und radikale Moslems nicht gestoppt werden, sind wir die Nächsten. Es gab Zeiten, in denen Europa wach war und kämpfte und so eine islamische Invasion verhindert hat. Nach allem, was man jetzt wahrnehmen kann und was die islamische Welt sehr wach wahrnimmt, hat Europa seine bisherigen Werte inzwischen längst aufgegeben und ist in seiner Dekadenz reif oder überreif zur Übernahme. Und wenn schon Israel so überrascht und terrorisiert werden konnte, dann kann das erst recht bei uns passieren. Und denken wir bitte nicht, dieser Konflikt bleibt auf den Nahen Osten beschränkt. Wogegen Israel kämpft, kämpft es stellvertretend auch für uns. Was geschah am 7. Oktober 2023? Israel gedenkt des Yom Kippur-Krieges vor genau 50 Jahren und philosophiert darüber, wie es damals so unvorbereitet sein und überrascht werden konnte. Und erlebt prompt 50 Jahre und einen Tag danach dasselbe in der zweiten Auflage. Und das an Simchat Torah, dem Fest Torah-Freude, Höhepunkt und Abschluss des Laubhüttenfestes. Etwa 3000 Terroristen stürmen um 6.30 Uhr die Grenze zum Gazastreifen, begleitet von einem Raketenhagel auf Israel. Und auf brutalste Weise ermorden sie alles, was ihnen an Juden begegnet, vom Säugling bis zum Greis. Es gibt etwa 1400 Tote an diesem einen Tag. Und seit dem Holocaust und in der gesamten Staatsgeschichte Israels hat es noch nie so viele Juden an einem Tag gegeben, die da vernichtet wurden, wie an dem 7. Oktober 2023. Dazu wurden 242 Bürger entführt, vom Kleinkind bis zum Greis und Holocaust-Überlebenden. Und dabei gingen die Hamas-Leute mit einer Brutalität vor, die teilweise die Grausamkeiten der SS in den KZs und die der ISIS noch in den Schatten stellt. Das muss man so klar jetzt mal sagen. Die ISIS hat keine Babys enthauptet. Und der SS hat keine toten Frauen vergewaltigt, wie es die Hamas am 7. Oktober im Süden Israels getan hat. Mit ihren Bodykameras haben sie alles aufgezeichnet und in die sozialen Netzwerke gestellt, teilweise live übertragen. Mitglieder des israelischen Parlaments, die einen unzensierten Film mit Aufnahmen durch die Hamas gesehen haben, sind bei der Vorführung zusammengebrochen und brauchten ärztliche Betreuung. Israels Geheimdienst hat 50.000 Filme mit solchen Aufnahmen, die die verübten Grausamkeiten zeigen. Und im Vortrag vorher habe ich einige geschildert. Ich erspare Ihnen das jetzt. Also ein Baby bei lebendigem Leibe im Backofen verbraten und die Mutter dabei vergewaltigen und dann töten und solche Übungen. Vieles andere. Wenn man den 7. Oktober auf die Einwohnerzahlen umrechnet, dann war der 7. Oktober 2023 für Israel um ein Vielfaches schlimmer, ein viel größeres Trauma, als es der 11. September 2001 für die USA war. Viel größer und viel schlimmer. Und wer möchte, kann bitte schon mal in seinem Hinterkopf überlegen, wie die USA auf den 11. September reagiert hat. Fragen, die stehen. Wie konnte es sein, dass das Land mit der stärksten Armee auf kleinstem Raum, mit dem besten Geheimdienst der Welt, mit der besten Überwachungstechnik, mit befestigten, gesicherten und überwachten Grenzen einfach so überrumpelt, überfallen und überwältigt werden konnte wie ein kleiner Junge im Schlaf? Wie konnte das sein? Wie konnten Geheimdienst, Armee und Regierung so unvorbereitet sein? Wieso haben sie dann nicht schneller reagiert und waren wie gelähmt? Niemand hielt die Hamas-Kämpfer auf, außer einzelne Helden auf eigener Initiative. Niemand kam zur Hilfe, niemand, keine Armee, keine Polizei, kein Rettungsdienst. Wie kann das in einem so hochentwickelten Land passieren? Und wie muss man die Politik eines Landes bewerten, wenn sie solche Ergebnisse hervorbringt? 2005 hat Israel den Gazastreifen unter Ariel Sharon geräumt, getreu der Parole Land für Frieden. Ergebnis in der Praxis, Land für Raketen, Waffenlager und neuen Krieg. Genau dasselbe übrigens im Südlibanon, genau dasselbe. Jetzt in Gaza. 22 Jahre war der Hamas-Terrorist Yahya Sinwar in israelischen Gefängnissen. Er litt an einem Hirntumor. Israelische Ärzte haben ihm das Leben gerettet. Und dann wurde er am 2011 mit über 1000 anderen Terroristen freigelassen, und zwar für den einen entführten israelischen Soldaten Gilad Shalit. Und am 7. Oktober 2023 gab er den Befehl für das Massaker im Süden Israels. Das sind die Antworten auf Rückzug und Freilassung von Terroristen. Gab es keine Warnungen? Doch offensichtlich mehrere. Es gab Warnungen im Geheimdienstbereich. Ein israelischer General hat jahrelang genau vor diesem Schreckensszenario gewarnt. Ein ehemaliger Verteidigungsminister hat es vorausgesehen vor Jahren. All das wurde als imaginäres Szenario abgetan von der Regierung. Wie konnte das alles sein? Kommen zu einem vierten Punkt, was könnte helfen, den 7. Oktober zu verstehen? Eigentlich ist es nicht zu verstehen. Dennoch der Versuch einiger Antworten, und manche davon sind sehr gewiss und sollten uns gewiss sein, zumindest die erste. Und die erste ist, Gott regiert. Gott regiert. Gott wurde nicht überrascht. Er hat nicht geschlafen. Er regiert und er hat die Kontrolle. Psalm 46: Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Erhaben über den Völkern, erhaben über der Erde. Das Erste, was immer und zuerst klar sein muss: Gott regiert und hat die Lage im Griff. Ehe wir das verinnerlicht haben, sollten und brauchen wir nicht weiterdenken als Christen. Der Hebräerbrief sagt: Wir wissen, dass alles erschüttert wird, was erschüttert werden kann, damit das bleibt, was nicht erschüttert werden kann. Wir empfangen ein unerschütterliches Reich, das steht im Präsens, im Partizip Präsens. Das heißt, das muss uns präsent sein. Wir sind immer am Empfangen und sollten immer im Empfangen sein dieses unerschütterlichen Reiches Gottes. Dann geht's weiter und lasst uns so, indem wir das so empfangen und Gott die Priorität geben, in der Gnade und in Dankbarkeit Gott dienen, mit Scheu und ehrfürchtiger Haltung, das haben wir verlernt, mit Scheu und ehrfürchtiger Haltung, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Auch das haben wir als Christen verlernt. Unser Fokus muss Gott sein, ihn mehr fürchten als alles und alle anderen und alles andere. Ihn in allem ehren und anerkennen als Gott. Das ist der eigentliche Kampf. Das ist der eigentliche Kampf. Zunächst. Der muss zuerst gewonnen werden, ehe wir weiterkommen und ehe wir weiteres sagen und auch beten oder tun können. Ein zweiter Punkt. Sie kennen das Zitat, die Geschichte lehrt uns, dass der Mensch nichts aus der Geschichte lernt. Das ist eine ernüchternde Feststellung. Und so hat eben Israel doch das Entscheidende aus dem Yom Kippur-Krieg nicht gelernt. Aber dieser Satz gilt auch für uns und unser Volk in genau demselben Maße. Ich bin mir sehr sicher, auch wir, unser Volk, wir haben das Entscheidende aus der Geschichte bisher nicht gelernt. Ein dritter Punkt, Hochmut kommt vor dem Fall. Auch das ist eine tiefe biblische Wahrheit. Wer zugrunde gehen soll, wird zuvor stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Israel hielt sich für unbesiegbar und das wurde ihm zum Verhängnis. Dazu gehört, Israel hatte seine eigenen Konzepte und Vorstellungen und hielt daran fest. Diese Konzepte lauteten, im Westjordanland ist der Schwerpunkt der Gefahr, zum Beispiel. Und so konnte und wollte Israel nicht hören, was nicht in seine Konzepte passt. Und das ist Hochmut. Und wir machen es genauso. Wir haben unsere frommen Vorstellungen und Konzepte und die verhindern, dass wir auf etwas hören, was nicht in unser Konzept passt. Zumal, wenn es von welchen Konzepten kommt, die nicht zu unserer eigenen Abteilung gehören. Demut zeigt sich zuerst in Hörbereitschaft. Und Demut ist bereit, Gottes Stimme überall zu hören, auch wenn sie von unerwarteter Seite kommt. Viertens, eine Frage, ist Ihr Schutz von Ihnen gewichen? So etwas gibt es. Es kann sein, dass Gottes Schutz von seinem Volk oder auch von einzelnen seiner Kinder weicht. Zum Beispiel dann, wenn sie sich aus Gottes Willen herausbegeben haben. Ich könnte das biblisch weiter ausführen, spare ich jetzt. Sie kennen das Wort im Psalm 127, wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, so wacht der Wächter umsonst. Und das Wort aus Psalm 121, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht, gilt trotzdem. Wie gesagt, Gott hat auch jetzt nicht geschlafen. Und wenn er Städte und Dörfer nicht geschützt hat, dann hat er das so entschieden. Er hat die Angriffe zugelassen, auch wenn das für uns noch viel schlimmer für die Betroffenen nicht zu verstehen ist. Aber über Krieg und Frieden entscheidet am Ende immer noch Gott. Übrigens, wenn Gott so etwas Schlimmes wie Krieg zulässt, könnte es sein, dass er damit noch Schlimmeres verhindern wollte und musste. Nicht nur, dass zeitliches Leid weniger schlimm ist als ewiges Unheil. Und gar nicht wenige finden ja erst durch erfahrenes Leid zu Gott. Ich nenne einen Punkt dazu. Es gibt in Israel folgende Einschätzung. Eigentlich war und ist Irans Plan, Israel von allen Seiten mit einem Schlag zu vernichten. Also von Gaza und Libanon und Jemen, Syrien aus und überall her. In diesem Fall hätte Israel null Chancen, null Chancen. Für diesen endgültigen Schlag zur Ausrottung Israels hat der Iran neben der Hisbollah und anderen auch die Hamas vorbereitet und ausgerüstet, auch ausgebildet. Der Zeitpunkt war aber noch nicht jetzt. Vielleicht sollte erst die Atombombe fertig sein. Aber dann fühlte sich die Hamas durch das Musikfestival nahe an der Grenze so provoziert, dass sie von sich aus vorzeitig den Angriff gestartet haben. Das war ein schwerer strategischer Fehler, denn damit hat die Hamas alle Trümpfe verspielt. Deswegen ist Iran jetzt sauer auf die Hamas und mit seiner Unterstützung relativ zurückhaltend. Das hat auch die iranische Regierung selber geäußert. Kommt auch aus der iranischen Regierung. Das würde heißen, wenn das stimmt, der 7. Oktober war das geringere Übel gegenüber dem, was sonst einige Zeit später auf Israel hereingebrochen wäre. Außerdem sollten wir verstehen, es ist schon in biblischen Zeiten Gottes Strategie und Taktik, Israels Feinde zu entzweien und zu zerstreuen. Das kann auch ein wichtiges Anliegen sein, wenn wir für Israel heute beten, dass das geschieht. In dem Fall ist es geschehen, denke ich. Ein sechster schwieriger Punkt. Israel ist Gottes Sohn, sagt die Bibel, und das hat Konsequenzen. Es gibt mehrere Bibelstellen, wo Israel als Gottes Sohn bezeichnet wird, sogar als Gottes erstgeborener Sohn. Das ist eine Parallele zwischen dem Volk Gottes und dem Messias Gottes. Die beiden sind sich näher, als den Christen mit den Juden bewusst ist und als sie einander zugestehen. Was bedeutet das, Gottes Sohn zu sein? Was bedeutete es für Jesus? Es bedeutete unter anderem das Kreuz. Und in Hebräer 12 lesen wir, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, den nimmt er in Zucht und schlägt oder geißelt jeden Sohn, den er annimmt. Das Merkmal eines Sohnes Gottes ist, dass er von Gott erzogen wird in einer Weise, die man manchmal nur noch als Geißelung bezeichnen kann. Das könnte auch auf einzelne Christen zutreffen, das zeigt zum Beispiel der Hebräerbrief. Und wir sehen durch die Geschichte hindurch, von der Bibel angefangen bis heute, Gott hat sein Volk immer wieder regelrecht, ich sag mal, gegeißelt, mehr als andere Völker. Lest die Klagelieder, mal ganz bewusst, und studiert den Holocaust. Nur diesen einen Hinweis darf man geben, in diesem Zusammenhang, schau auf das Kreuz, auf Jesus, was dort dem Sohn Gottes passiert ist. Und Gott tut das bestimmt nicht aus Willkür oder Vergnügen. Gott ist kein Sadist. Und wir sollten und dürfen auch keine frommen Sadisten sein. Es gibt so eine Frömmigkeit, die das pflegt. Ja, das meine ich jetzt nicht. Und vielleicht noch etwas. Wir Deutschen sind nicht besser als das Volk Israel. Die Amerikaner auch nicht. Und wenn es uns und ihnen besser geht als Israel, dann vielleicht auch, weil weder Deutschland noch die USA der Sohn Gottes sind und auch nicht dieselben Verheißungen wie Israel haben. Und vielleicht denken Sie auch einmal über folgende Tatsache nach. Seit 1500 Jahren gilt, noch nie hatte Deutschland so lange Frieden und noch nie war es so fern von Gott. Jetzt geht es uns gut. Aber wie wird es ausgehen? Ein siebter Punkt, geistlicher Kampf. Das müssen wir unbedingt noch verstehen. Was im Nahen Osten gelaufen ist und läuft, ist ein geistlicher Kampf. Die Grausamkeit, mit der vorgegangen wurde, lässt sich meines Erachtens nur dämonisch erklären. Aber die Sache liegt noch tiefer. Dämonische Mächte mit einer dämonischen Hauptmacht an der Spitze kämpfen gegen den Gott der Bibel. Und da man ihn selbst nicht treffen kann, vergeht man sich an seinem Volk, an den Juden zuerst, die Paulus schreibt, und dann auch an den Christen. Beides. Wer meint, Allah sei identisch mit dem Gott der Bibel, unterliegt meiner Meinung nach einem fatalen Irrtum. Auch wenn viele dieser Irrlehre huldigen, übrigens vorwiegend Christen, nicht die Moslems, die sehen durch. Jemand wies jetzt einmal darauf hin, dass die Namen von wesentlichen Feinden Israels, die die Juden ausrotten wollten, alle mit H beginnen. Haman, Herodes, Hitler, Hamas und Hisbollah. Ihnen gemeinsam ist ein tiefsitzender Hass auf Israel, auf die Juden. Hamas kommt übrigens auch in der Bibel vor, und zwar 60 Mal. Das erste Vorkommen ist in 1. Mose 6 und die Erde war verdorben vor Gott und die Erde war voll Gewalttat. Hamas heißt Gewalttat im Hebräischen. Damit wird es einmal vorbei sein. Der schönste Vers mit dem Wort Hamas in der Bibel lautet, steht in Jesaja 60, Nicht wird man ferner von Gewalttat, also Hamas, hören in deinem Land, von Verheerung und Zertrümmerung in deinen Grenzen, sondern deine Mauern wirst du Rettung nennen und deine Tore Ruhm. Und noch etwas, was mit hierher gehört, und das müssen alle hören, egal ob sie gläubig sind oder Atheisten, der Nahe Osten insgesamt ist nicht zuerst Politik, sondern Theologie und Religion. Der Nahe Osten insgesamt ist nicht zuerst Politik, sondern Theologie und Religion. Und das versteht der Westen nicht. Und deshalb greifen auch politische Lösungen nicht. Zur Theologie, zur Religion und zum geistlichen Kampf gehört, obwohl der Koran einerseits den Juden ein eigenes Land zugesteht, steht im Koran drin, können und dürfen Moslems und radikale Moslems erst recht die Existenz eines jüdischen Staates zwischen Jordan und Mittelmeer nicht anerkennen und akzeptieren. Denn dieses Land war einmal in muslimischer Hand. Und was einmal in muslimischer Hand war, muss für immer in muslimischer Hand bleiben. Alles andere wäre ein Versagen Allahs. Und das kann nicht sein. Das kann es nicht geben, denn Allahu Akbar, Allah ist größer, heißt das wörtlich, größer als alle anderen Götter. Und so stehen sich im Nahen Osten zwei geistlich und menschlich unüberbrückbare Gegensätze gegenüber. Und am Ende ist es ein Kampf zweier unversöhnlicher geistlicher Mächte gegeneinander. Und was wir davon sehen und in den Nachrichten hören, ist der Kampf ihrer irdischen Repräsentanten. Reaktionen auf das Ganze. Zunächst müssen wir verstehen, im Judentum bleibt Geschichte immer Gegenwart. Jüdische Geschichte ist Teil der jüdischen Identität. Das ist ganz anders als bei uns, wir können uns da überhaupt nicht reinversetzen. Das Trauma des Holocaust bzw. der Shoah hat sich in die jüdische Seele tief und unvergänglich eingegraben. Und das hat die Juden ein für alle Mal verändert. Und die Veränderung lautet, so etwas passiert uns nicht noch einmal. Wir wollen und werden nicht noch einmal so Opfer sein. Wir brauchen einen Staat, in den wir fliehen können, und wir werden uns in diesem Staat bis aufs Letzte und mit allen Mitteln verteidigen. Der Staat Israel wurde 1948, 3 Jahre nach dem Ende des Holocaust, gegründet. Sofort wurde er von mehreren arabischen Armeen angegriffen. Die Juden haben sich verteidigt und gewonnen. Etwas anderes kommt für sie auch nicht in Frage. Ein verlorener Krieg wäre automatisch der letzte Krieg, ihr letzter Krieg. Also das Ende ihrer Existenz. Und das werden und müssen sie mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, verhindern. So, jetzt Reaktion Israels. Auf das Massaker vom 7. Oktober hat Israel zunächst mit Schock und Erstarrung reagiert. Das heißt, sie haben gar nicht reagiert. Der Staat tat nichts, gar nichts. Komplettes Staatsversagen. 6.30 Uhr begann das Morden. 13 Uhr schließlich trat dann mal das israelische Kabinett zusammen. Schock und Erstarrung, das meint auch Traumatisierung. Es gibt keine israelische Familie, die nicht irgendwie von dem Geschehen betroffen ist. Jemand aus Israel sagte, er kennt keinen oder es gibt keinen einzigen Israeli, der nicht durch den 7. Oktober traumatisiert ist. Viele tätowieren sich dieses Datum ein, 7. Oktober 2023. Ein Trauma mehr, das nun in die jüdische Seele eingegraben ist. Ich höre von Israelis, nach dem 7. Oktober ist Israel nicht mehr dasselbe Land wie vorher. Es ist ein anderes geworden. Niemand hatte bisher so eine Art neuen Holocaust im eigenen Land für möglich gehalten. Und entsprechend tief sitzt der Schock und das Trauma. Darf ich daran erinnern, auch die USA sind nach dem 11. September ein anderes Land als vorher. Nach Schock und Erstarrung kam die Wut. Und ehe wir das verurteilen, sollten wir ganz leise sein, denn wir haben so etwas Schreckliches nie erlebt. Mit dem Schock und der Wut kam eine neue Einheit. Israel war aufs Äußerste zerstritten von wegen der Justizreform, aber Streit liegt ihnen sozusagen in den Genen, die streiten sich immer, schon in der Bibel. Meist bestand Israel aus zwei Staaten, Nord- und Südreich, die haben es immer wieder bekriegt. Und Israelis streiten heftig, die haben eine andere Streitkultur als wir Deutschen. Aber wenn sie angegriffen werden, dann sind sie eins. Und stehen einander bei, egal ob sie sonst rechts oder links stehen, ob sie orthodox sind, religiös oder atheistisch. Leider schaffen es nur, die Feinde Israel wirklich zu einen. Und das ist bei uns Christen übrigens gar nicht so viel anders. Und immer wieder sage ich einmal, ich meine das sehr ernst, wenn uns die Liebe Gottes nicht zusammenbringt, wird es irgendwann der Zorn des Teufels tun. Aber ganz gewiss. Ja, und dann kamen die militärischen Reaktionen. Neben der Raketenabwehr, die viel Schlimmeres verhindert hat, wurde zurückgebombt. Es erfolgte der größte Einzug von Reservisten in Israels Geschichte. Es wurde zum Ziel erklärt, die Geiseln frei zu bekommen. Und es wurde gleichzeitig zum Ziel erklärt, die Hamas und ihre Infrastruktur diesmal tatsächlich zu vernichten. Die Frage ist, ob und wie diese beiden Ziele miteinander vereinbar sind. Oder sich nicht gegenseitig ausschließen. Das Problem dabei ist, die Kommandozentralen und die gesamte Infrastruktur der Hamas befindet sich 20 bis 40 Meter unter der Erde. In einem Tunnelnetz von insgesamt 500 Kilometer Länge. 500 Kilometer Länge. Man spricht von der Metro in Gaza. Zum Vergleich, die Berliner U-Bahn bringt es auf schlappe 156 Kilometer. Und die Kommandozentralen befinden sich nicht einfach unter der Erde, sondern unter Krankenhäusern, Schulen, Universitäten, Moscheen und Einrichtungen der UNO. Weil die Hamas davon ausgeht, dass Israel die nicht bombardieren wird. Und so dient die eigene Bevölkerung als Schutzschild. Und dieser Schutzschild funktioniert viel besser und ist viel wirksamer als irgendwelche Bunker. Was konnte und kann Israel tun? Es gibt keine andere Armee der Welt, die die Zivilisten so zu schonen versucht und damit Feindesliebe praktiziert wie die israelische Armee. Das heißt, die Zivilbevölkerung wird vorher gewarnt und benachrichtigt mit Anrufen, SMS und Flugblättern. Israel sagt vorher, wo und wann die Angriffe erfolgen. Das ist militärisch überhaupt nicht von Vorteil, das mal nebenbei. Und fordert dann die Zivilbevölkerung zur Flucht auf. Wenn Sie Zahlen hören wollen, bei den jüngsten Operationen hat die israelische Armee mehr als 30.000 Telefonanrufe getätigt, mehr als 10 Millionen Textnachrichten verschickt, über 9 Millionen Sprachnachrichten rausgeschickt und etwa 4 Millionen Flugblätter aus der Luft und am Boden verteilt, um der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, den Angriffen auszuweichen. Und Israel hat zwei Routen in den Süden freigegeben, um eine sichere Flucht zu ermöglichen und dazu die Zeiten bekannt gegeben, wenn keine Angriffe stattfinden. Die israelische Armee rief die Direktoren der Krankenhäuser an, um mit ihnen die Flucht der Kranken und des medizinischen Personals zu organisieren. Und lieferte und liefert medizinische Ausrüstung und Sprit an die Krankenhäuser. Und die Hamas stiehlt den Sprit und hindert die Bevölkerung gewaltsam an der Flucht, denn sie braucht ihre Schutzschilde. Und je mehr Tote es gibt, desto besser. Und das aus zwei Gründen für die Hamas. Erstens, wer von Israel getötet wird, gilt als Märtyrer. Und Märtyrer kommen ins Paradies. Der einzige sichere Weg ins Paradies im Islam ist das Märtyrertum. Moslems kennen keine Heilsgewissheit. Keine. Kein Moslem weiß, ob Allah ihn annehmen wird, es sei denn, er stirbt als Märtyrer. Zweitens, je mehr Tote es auf ihrer Seite gibt, desto größer ist der Sieg im Propagandakrieg. Und das funktioniert bestens. Die Welt fällt immer wieder darauf rein. Abgesehen davon, dass man bei den Zahlenangaben sehr vorsichtig sein muss. Das ist immer so im Krieg. Und in den Krankenhäusern liegen nicht nur Kranke, sondern auch Terroristen als Kranke oder Ärzte getarnt. Und die entführten Geiseln wurden in und unter den Krankenhäusern gefangen gehalten und auch ermordet. Also die Krankenhäuser dienten als Gefängnis und Hinrichtungsstätten. Und als Waffenlager. Das ist inzwischen dokumentiert. Man kann die Bilder sehen. Was konnte, kann und muss Israel nun tun? Ja, es sterben Zivilisten. Und jeder Einzelne ist einer zu viel. Der Unterschied ist, die Hamas tötet gezielt so viele Zivilisten wie möglich. Das heißt, für sie gibt es keine Zivilisten. Juden sind keine Zivilisten. Israel versucht, was es kann, um den Tod von Zivilisten zu verhindern. Mal zum Vergleich bitte. 11.000 Zivilisten wurden getötet, als die von den USA unterstützten irakischen Streitkräfte Mosul von der ISIS zurückeroberten. 11.000 Zivilisten. 800.000 Zivilisten wurden getötet, als die alliierten Streitkräfte das von den Nazis beherrschte Deutschland bombardierten. Der Krieg gegen den Terror, den die USA aus Anlass des 11. September 2001 bis 2021 führten, kosteten 4 Millionen Menschen das Leben. Wo war da der Aufschrei anderer Regierungen? Wo waren da Verurteilungen durch die UNO? Wo waren da Aufrufe zu Waffenstillständen und wo wurden sie durchgesetzt? Aber wenn Palästinenser sterben, die einst die Hamas gewählt haben, und die zum großen Teil die Massaker vom 7.10. bejubelt haben. Und von denen 80%, so weiß man jetzt, bereit wären, Juden ebenso abzuschlachten wie die Hamas, wenn sie die Gelegenheit dafür hätten. Wenn diese Menschen sterben, dann schreit die Welt auf. Und dann muss ganz schnell ein Waffenstillstand her. Ja, es ist schlimm. Und ja, es sterben Unschuldige. Und es leiden Zivilisten. Und nicht vergessen, es leiden unsere arabischen Mitchristen noch mehr als all die Jahre vorher schon. Aber wer ist dafür verantwortlich? Ein Punkt muss noch eingefügt werden. Ich nenne ihn Propaganda. Überall sieht und hört man jetzt in Israel die Parole, wir werden siegen. Das erinnert mich an die DDR-Zeit. Und an die Propagandaphrase und das Lied im Zusammenhang mit dem sozialistischen Präsidenten Chiles, Venceremos, wir werden siegen. Wo so etwas zur Phrase wird, dort rechne mit dem Gegenteil. Inzwischen ist Waffenstillstand und Geiseln werden ausgetauscht. Es kommt dabei immer wieder zu Verzögerungen und Änderungen der Absprachen. Da wird dann eben nur das Kind freigelassen und nicht wie vereinbart auch seine Mutter. Angeblich, weil die Mutter nicht auffindbar ist. Das Kind sagt dann, dass es bis zum Tag vorher mit der Mutter zusammen war. Man spricht schon vom Geiselbefreiungszirkus. Und alle tanzen nach der Peitsche der Hamas. Vermittelt hat den Austausch im Wesentlichen Katar, das zugleich die Rolle des Brandstifters wie der Feuerwehr spielt. Und was heißt Gefangenenaustausch? Die Hamas entlässt ein Kind, eine Frau oder einen alten Menschen, deren Verbrechen es ist, Jude zu sein. Und Israel entlässt dafür 3 junge Leute oder Frauen, deren Heldentat es war, Mordanschläge und Terroranschläge verübt zu haben. Und wie reagiert die internationale Gemeinschaft? Zunächst hat sie teilweise ihre Solidarität gegenüber Israel erklärt und einige Krokodilstränen vergossen. Jetzt schwenkt die Stimmung immer mehr um und wendet sich gegen Israel und die Palästinenser. Zu einer Verurteilung der Hamas konnte sich die UNO nicht durchringen, zur Verurteilung Israels schon. Der eine Judenstaat hat in der UNO, der 192 Nationen gegen ihn vereint sind, davon 56 oder 57 islamische Staaten, keinerlei Chance. Auch Deutschland enthält sich in der Regel, so auch jüngst, der Stimme. Die meistgelesenste Zeitung Norwegens schrieb dreist, Israel begann den Krieg am 7. Oktober und richtet Zivilisten in den humanitären Korridoren hin. So kann man in unseren westlichen Demokratien Lügen und Tatsachen in genau das Gegenteil verkehren. Antisemitische Vorfälle sind weltweit um 500% gestiegen, las ich. Und die Demonstration für Freiheit für Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer traumatisieren die Holocaust-Überlebenden in Israel erneut, denn sie sehen die Demonstrationen im Fernsehen und sagen, genauso hat es in Deutschland damals begonnen. Die politische Unterstützung Israels mit wohlklingenden Worten weicht immer mehr handfestem Druck auf dieses Land. Und nach wie vor, ich bin jetzt etwas böse, aber es ist am Ende so, nur ein toter Jude ist ein guter Jude. Über ihn kann man weinen und ihm seine Solidarität erklären. Aber ein Jude, der sich verteidigt und dafür seine Mörder oder potenziellen Mörder tötet, das ist ein böser Jude, der wird verurteilt. Und es bleibt dabei, die Juden sind oder Israel ist an allem schuld. Wie geht es weiter? Wir können nicht in die Zukunft schauen, doch dürfen wir Gottes Verheißungen trauen. Bisher war es immer so, immer, kurz bevor Israel sein Ziel tatsächlich erreicht, diktiert ihm die Welt, allen voran die USA, einen Waffenstillstand auf, den die Palästinenser dann als ihren Sieg verbuchen. Danach, wenn sie wieder stark genug sind, unter anderem durch westliche Aufbauhilfe, schlagen sie erneut zu. Ähnliches sehen wir auch jetzt wieder. Und es steht das Druckmittel vieler Geiseln zur Verfügung. Bisher hat Israel alle, ich sag mal, Verhandlungskriege und alle Propagandakriege verloren. Sollte es diesmal anders sein? Oder kommt es tatsächlich noch zu einem K.O.-Schlag gegen die Hamas? Im Moment hat die Hamas immer noch ein hohes Maß an Kontrolle, trotz aller Verluste. Eine wichtige Frage ist, wie es an den anderen Fronten weitergeht. Im Norden gibt es Kämpfe. Houthi-Rebellen aus dem Jemen schicken hochentwickelte Raketen in Richtung Eilat. Das israelische Arrow-3-System hat welche im Weltraum abgefangen. Auch Amerikaner von ihren Flugzeugträgern aus. Der Iran liefert Ausrüstungen nach Syrien und Libanon. Israel bombardiert dort gezielt, um diese Lieferungen zu vereiteln oder zu vernichten. Was wäre, wenn der Iran doch noch massiv eingreift? Er hält sich bis jetzt relativ zurück, die Gründe habe ich genannt, oder die möglichen Gründe. Falls ein Allfrontenkrieg ausbricht, kann das sehr schnell apokalyptische Ausmaße annehmen, die wir uns alle nicht wünschen können. Und ich möchte das jetzt auch nicht weiter ausmalen oder ausführen. Wird wieder Frieden? Nein, nicht auf Dauer. Höchstens ein paar Jahre Ruhe. So war es übrigens immer schon in Israels Geschichte. Angefangen von der Zeit der Richter, der Bibel bis heute. Und auch wenn man die Hamas vernichten könnte oder kann, eine Ideologie oder Dämonie lässt sich nicht mit Waffengewalt beseitigen. Übrigens auch den Nationalsozialismus in den Köpfen und Herzen konnte und kann man nicht mit Bomben besiegen. Und trotzdem gab es wohl keine Alternative zu einem militärischen Sieg über Deutschland. Was kommt? Jesus kommt. Und worauf alles hinauslaufen wird, können wir zum Beispiel in Sacharja 12 bis 14 nachlesen. Macht das zu Hause. Ob das als nächstes kommt oder später, weiß ich nicht. Klar ist, Gott wird die Völker richten, die gegen Israel gekämpft haben. Und wie wird es ausgehen, wenn der wiederkommende Herr den Nationen, die dann vor ihm stehen, den arabischen Staaten, den USA, Deutschland, den Kirchen und den Muslimen sagen wird, was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern aus meinem Volk, den Juden, getan habt, das habt ihr mir getan. Und was ihr ihnen nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Nach diesem Gericht, sagt die Bibel, wird von Israel ein weltweiter Frieden ausgehen unter der Herrschaft seines Messias. Ein Friede, wie es ihn bisher auf dieser gefallenen Erde noch nicht gegeben hat. Also am Ende wird es wirklich gut, darauf gehen wir zu. Und das darf und das sollte unsere Perspektive sein, auch um auszuhalten, was bis dahin noch geschieht oder geschehen muss. Und nun der letzte Punkt, was bedeutet dieses Geschehen für uns? Was bedeutet dieses Geschehen für uns? Ich sagte, Israel hat immer eine prophetische Bedeutung. Was Israel betrifft, betrifft ebenso die Gemeinde. Die Ergebnisse oder Ereignisse vom 7. Oktober mahnen oder zeigen meiner Meinung nach, erster Punkt, wir sind genauso wie Israel nicht vorbereitet. Wir sind genauso wie Israel nicht vorbereitet. Wir sind nicht auf Terroranschläge dieser Art vorbereitet. Die geistliche Herkunft der Hamas ist die Moslembruderschaft. Wir haben in Deutschland eine hohe sechsstellige Zahl von Islamisten auf Dauer wohnen. Ein Teil davon ist zum Beispiel schon lange aus Jordanien zu uns gekommen. Jordanien sagte, well done, gut gemacht, denn wir wollen diese Leute nicht mehr bei uns. Die wissen, wer sie sind. Deutschland sagt, welcome, das ist eine Bereicherung. Und wir zeigen uns und dem Rest der Welt so, wie gut und moralisch vorbildlich wir sind. Was wäre, wenn diese Leute den Befehl bekämen, loszuschlagen und sie nicht nur für ein Kalifat in Deutschland demonstrieren, sondern es tatsächlich errichten wollen? Was wäre dann? In vergangenen Zeiten wussten Deutschland und Österreich das zu verhindern. Das Mittagsgebetsläuten der Kirchen wurde übrigens genau in diesem Zusammenhang eingeführt und erinnert noch daran, wir überhören es. Wir sind nicht vorbereitet, auch nicht auf das Kommen des Antichristen. Wir reden darüber natürlich, wie Israel auch über die Bedrohung ständig redet. Wir haben unsere Vorstellungen darüber, wir streiten darüber, wie das genau sein wird. Ich sag mal, in den letzten 90 Jahren haben wir als Volk drei Generalproben miterlebt, wie das mit einer antichristlichen Herrschaft funktionieren kann und wie die durchgesetzt wird oder sich durchsetzen kann. Und wir haben aus diesen Proben und Probeläufen vermutlich auch noch nichts gelernt. Genauso wenig wie Israel aus dem Yom Kippur-Krieg. Wir dämmern vor uns hin und sehen das jetzige Wirken und Vorbereiten des Antichristen nicht. Und wir sind auch nicht auf das Wiederkommen unseres Herrn Jesus Christus vorbereitet. Wir feiern zwar Advent, wir singen davon, wir haben unsere Endzeitfahrpläne und verteidigen sie und streiten uns drüber, aber wir sind nicht vorbereitet. Paulus schrieb, wir sollten über die Zeit Bescheid wissen, dass die Stunde schon da ist, da wir bereits aus dem Schlaf erwacht sein sollten, denn unsere Rettung ist jetzt näher als zu der Zeit, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag hat sich genaht. Lasst uns also die Werke der Dunkelheit ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Im Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Matthäus 25 waren 5 von 10 nicht bereit. Alle haben geschlafen, aber 5 waren wenigstens bereit. Jetzt haben wir gesehen, alle haben geschlafen und niemand war bereit. Weitere Punkte. Der Staat Israel hat in der ganzen Situation, vor allem am Anfang, versagt in einer Weise, die kaum vorstellbar ist. Zum Glück gab es wache einzelne Leute und kleine Gemeinschaften und Privatinitiativen, die eingesprungen sind und die manches verhindert haben und erste Hilfe geleistet haben. Es kommt auch bei uns jetzt und in Zukunft in den Kirchen und Gemeinden auf jeden Einzelnen und auf kleine, lebendige Zellen an, die aktiv werden. Wir sollten bitte nicht warten, bis Kirchenleitungen etwas sagen oder aktiv werden, wenn es brennt. Egal in welcher Kirche wir zu Hause sind. Unser eigenes geistliches Leben muss aktiv und wach sein. Unsere geistliche Waffenrüstung muss sitzen und in Gebrauch sein. Und kleine, lebendige Zellen müssen aktiv und einsatzbereit sein. Ein weiterer Punkt. Israel sucht und sucht immer wieder die Rücksprache, Unterstützung und Absicherung mit anderen Regierungen und Mächten der Welt, allen voran der USA. Diese Unterstützung ist teilweise wertvoll, auch die Waffenlieferung, das braucht Israel. Andererseits wird Israel so wirkungsvoll abgehalten, seine Ziele tatsächlich zu erreichen. Auch die Kirchen und Gemeinschaften versuchen, sich in ihrer Gesellschaft gut einzunisten und abzusichern, und staatliche Unterstützungen zu empfangen. Das scheint einerseits ihren weiteren Bestand noch ein wenig weiter zu sichern. Andererseits werden sie so dazu gebracht, staatliche und gesellschaftliche Zielvorgaben auch bei sich umzusetzen und immer mehr Kompromisse, was das Evangelium betrifft, einzugehen. Und durch diese Anpassung geht ihre geistliche Kraft, soweit überhaupt noch vorhanden, immer weiter den Bach runter und verfehlen sie ihren Auftrag. Ein nächster Punkt, egal was passiert und egal wie viele Beweise Israel vorlegt, am Ende wird die Welt immer Israel die Schuld geben und ihm nicht zur Seite stehen. Es wird weiter dem Verfolgungsdruck ausgesetzt sein. Siehe die norwegische Zeitung und anderes. Und genauso wird es dem Volk Gottes aus den Nationen gehen, also uns. Die Bibel sagt, alle, die in rechter Ehrfurcht, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Nicht könnten eventuell, sondern werden verfolgt werden. Wir werden von der Welt auf Dauer keine gerechte Beurteilung oder gar Behandlung erwarten können. Man wird immer Gründe finden, uns zu beschuldigen. Immer. Das heißt, wir müssen auch nicht um die Anerkennung so buhlen, wie wir das machen. Das wir auch, ist ja fast manchmal das einzige Motto, was unsere Kirche noch hat. Und wir müssen es dringend nachholen und aufholen, ein geistliches Verständnis der Dinge, die abgehen, zu gewinnen. Wir brauchen dringend ein neues Verständnis der geistlichen Welt und des geistlichen Kampfes. Wir sind dort als westliche und von der Aufklärung geprägte Christenheit absolute Waisenknaben und Naivlinge. Ich sage das mal so. Andere Religionen, auch Esoteriker und Okkultisten, verstehen die Dinge sehr viel besser als wir. Und die Christen, die dem angehören, der der absolute und weit überlegene Sieger ist, sind da völlig taub, blind, inkompetent und ahnungslos. Ich sage das mal so hart. Christen in anderen Ländern sind da weiter, Afrika oder so. Die wissen, was läuft. Und mit diesem Thema hängt zusammen, wir brauchen ein ganz neues Verständnis und eine neue Praxis von Gebet und Fürbitte. Aber auch von Anbetung, Dank, Lobpreis und kämpfendem Gebet. Das ist viel, viel wichtiger, als wir alle zusammen ahnen und praktizieren. Also es ist immer noch Luft nach oben zumindest. Ich weiß, dass hier viel gebetet wird, aber es ist immer noch Luft nach oben. Und ich sage mal ganz klar, die vom Geist des Humanismus geleiteten Gebete, die allgemein üblich sind, helfen mir nicht weiter. Wir müssen neu und tiefer lernen, der Bibel gemäß und dem Heiligen Geist gemäß zu beten. Das ist was anderes. Und wenn wir das nicht gewinnen, werden wir die gegenwärtige und die kommenden Zeiten geistlich nicht überleben. Und nicht zu den Überwindern gehören, die Jesus im Reich seines Vaters gerne begrüßen möchte, um mit ihnen zu regieren. Das ist ja unsere Bestimmung. Dorthin sollten wir ja kommen. Und der letzte Punkt, Das Kernproblem im Nahen Osten ist menschlich nicht lösbar. Punkt. Und wenn es eine scheinbare Lösung geben wird, dann ist es genau das, wird es genau das sein, eine scheinbare Lösung. Auch wenn alle Welt und alle Religionen und die Christen vorne dran dem zujubeln. Die eigentliche Lösung und Erlösung kann und wird nur durch Gott selbst kommen, durch seinen Messias. Und auch die Gemeinde Gottes und die Kirche von Jesus Christus kann bei aller Mühe, zu der wir verpflichtet sind, am Ende nur durch Gott selbst gerettet und zum Ziel gebracht werden. Und Gott wird das tun durch seinen Sohn Jesus Christus und in der Kraft seines Geistes. Ich hoffe, ihr könnt dazu Amen sagen.